Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wir haben das Jahr wieder ganz oft schlechte Schlagzeilen müssen lesen. Der Krieg in der Ukraine, der kein Ende nimmt, dass die ganze Situation im Nahen Osten mit Israel und der Hamas, die Geiselnahme, das Leid, die Bomben, Katastrophen, Überschwemmungen in Spanien, Waldbrände, Erdrutsch, Klimaerwärmung, jedes Jahr ist wieder das wärmste Jahr seit Menschengedenken. Wir lesen von geopolitischen Spannungen mit Russland, Korea, wo es im Knistern ist, zwischen China und Taiwan. Teil reden sogar von einem drohenden dritten Weltkrieg. Wir haben das Gefühl, es sei noch nie so schlimm gewesen. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Manchmal denkt mir, jede Zeit hat doch das Gefühl, dass die jetzige Zeit, die man gerade drin erlebt, die schlimmste ist. Wenn ich mir nur zurückdenke an das, was in meinem Leben alles passiert ist und wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt geht es nur noch bergab. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit im Skilager haben wir Radio gehört und gehört, wie im Irak die ersten Bomben runtergefallen sind. Wir waren geschockt, es war eine Stille in unserem Skilager. Oder der Krieg in Jugoslawien so nahe, was dort alles abgegangen ist, an Leid, Kosovo, unfassbar. So nahe geht es jetzt so bei uns los, damals. Oder der 9-11, die Bilder haben wir alle noch im Kopf, was dort in New York passiert ist. Und jeder von uns hat wahrscheinlich gedacht, ist jetzt das zu Ende? Bricht jetzt überall Krieg aus? Oder auch andere Themen, Waldsterben. In meiner Jugend hat man das Gefühl gehabt, jetzt gleich ist der Wald komplett tot und wir haben keinen Wald mehr in unserem Land. Irgendwie ist die Zeit, in der man drin lebt, immer die unsicherste und schwierigste. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und wenn wir es weiter zurückschauen in der Geschichte der Menschheit, dann gibt es immer wieder so Situationen, wo es ganz schlimm war. Auch in der Bibel, wenn wir zurückschauen, da treffen wir ganz viele sehr, sehr schwierige Situationen an. Das Volk Israel in Ägypten, die Unterdrückung. 40 Jahre Spaziergang durch die Wüste, klingt nicht sehr spassig. Dann Deportation nach Babylon, jetzt ist doch fertig, das ist das Ende, es geht nicht mehr weiter. Schlimm. Ganz viele schlimme Sachen. Und auch dann, vor mehr als 2000 Jahren, die Szene im Stau. Ich meine, so Bilder, die sehen wir häufig in dieser Zeit. Und es sieht so idyllisch aus, oder? Man will am liebsten auch dabei sein. So heimelig, ein warmes Licht. Richtig harmonische Familiensituation, die Schöfli da. Es ist so richtig eine schöne, heimelige Stimmung, oder? Aber die Realität ist, das war nicht so lustig gewesen. Ich meine, die von euch, die schon mal geboren haben, wissen, was eine Geburt schon in einem sehr komfortablen Gebärsaal in einer heutigen Klinik schon anstrengend ist, geschwiegen denn unter so Verhältnis. Für uns heute ist eine Volkszählung keine grosse Sache. www, Bundesamt für Statistik und die Sache kommt raus. Unsere Daten sind erfasst. Kein Problem. Aber dann hat man in seinen Heimatort reisen. Für mich wäre jetzt das nicht so eine Sache. Seedorf. Das ist noch gerade machbar, oder? Im Auto, in einer Viertelstunde dort, keine grosse Sache. Okay, dann haben sie noch kein Auto gehabt, aber ich sage jetzt mal, um einen Tagesmarsch wären wir auch noch in Seedorf. Okay, jetzt noch mit der hochschwangeren Frau, ja. Meine Frau hat ledig auf Herisau müssen. Zum Glück hat sie mich geheiratet. Aber alles nicht so lustig war. Denn, und was wir auch oft nicht vergessen. Der Josef konnte nicht einfach seinem Chef sagen, du, ich brauche eine Woche Ferien, ich muss auf Bethlehem. Der konnte nicht arbeiten. Der hatte kein wirtschaftliches Einkommen in dieser Zeit. Die mussten irgendwie schauen, wie das überhaupt finanziell aufgeht. So schnell hurti mehrere, ich weiß nicht, wie lange sie wirklich unterwegs waren, aber sicher nicht nur einen Tag, zwei. Und die ganze Herrschaft mit diesen Römern, das war nicht cool gewesen. Und hinten nachher lesen wir von dem Kindermord vom Herodes. Nein, alles andere als lustig. Und jetzt kommt die Weihnachten, wo Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Und mich fasziniert das immer wieder. Stell dir mal vor, du hast den Auftrag, das Drehbuch von dieser Geschichte, von dieser Welt zu schreiben. Und jetzt hast du einfach die Vorgabe, es ist die Szene, wo Gott seinen Sohn auf die Welt schickt. Wie würdest du die Szene darstellen? Und ich meine, wenn ich das machen müsste, das müsste ein bisschen, also, ta-ta-ta-ta, oder? Das wäre ein bisschen pompös, das wäre beeindruckend, das müsste ein bisschen mit Pomp und Trari-Trara, das wäre eine spektakuläre Szene, dramatisch, noch ein bisschen mit unterlegter Filmmusik, oder? Dass das so richtig überkommt. Ich behaupte mal, niemand von uns käme auf die Idee, dass der Herr von dieser Welt, der Schöpfer vom Universum, sein Sohn, als ein neugeborenes Baby, als so unselbstständig, also so abhängig, also so verletzlich, in so ärmliche Umstände auf die Welt schickt. Auf diese Idee kann nur unser Gott kommen. Und merken wir, was da für eine kraftvolle Botschaft drinnen ist. Was steckt da für einen Gott dahinter? Verstehen wir, wie viel Liebe, wie viel Gnade schon allein in der Tatsache, dass er es so macht, drinnen steckt? Gott drängt sich niemandem auf. Niemandem auf. Er kommt nie mit Gewalt. Er kommt in ihrer Demut und ihrer Gnade und ihrer Liebe. Und da haben ein paar Menschen Hoffnung geschöpft in dieser Szene. Die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, Maria und Josef, der Heiland ist geboren. Und das, was der Engel zu den Hirten sagt, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Hey, der Retter, endlich! Jetzt besser. Der Retter ist geboren. Und die Hirten gehen dorthin, werden Zeugen von dem. Und er, im Lukas 2, im Vers 20, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Also Entschuldigung, jetzt nochmal, oder? Die Hirten, die haben schon dramatische Engelserscheinung, mit Licht- und Show-Effekt, also unglaublich, die sind einem Engel begegnet. Und die machen das, was der Engel gesagt hat, sie gehen in den Stall. Und sie werden Zeugen vom grössten Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Gottes Sohn, der Retter, der Heiland ist geboren. Sie sind Zeugen, sie sind dabei, sie sehen. Das Grösste, was ein Mensch auch erleben kann. Und dann gehen sie zurück zu ihren blökenden Schafen. Verstehen wir das? Für was hat sich für die Hirten geändert? Haben sie jetzt einen Gesamtarbeitsvertrag, müssen nur noch 40 Stunden arbeiten pro Woche, 6 Wochen Ferien, Mindestlohn, haben sie nicht mehr kalt, verschwinden Trümmer. Die Hirten, die kommen voller Hoffnung an die Krippe und gehen nachher wieder zurück in ihren Alltag. Und was hat sich verändert? Hat sich überhaupt etwas verändert? Wie sieht denn die Rettung aus? Es ist ja eigentlich noch fast schlimmer geworden. Josef und Maria mussten dann noch nach Ägypten flüchten, wegen dem Kindermord durch Herodes. Die konnten nicht einmal heimkommen, den Grosseltern ihr Kind zeigen. Direkt von Seedorf auf Ägypten. An den äußerlichen Umständen hat sich gerade gar nichts geändert. Im Gegenteil. Aber innerlich. Und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Äußerlich hat sich gerade gar nichts verändert. Aber da innen haben sie gewusst, der Retter ist da. Und es gibt eine Hoffnung. Und eigentlich passiert 30 Jahre später fast das Gleiche. Also erstens passiert mal lang nichts. Der Retter ist zwar da, aber es ändert sich gleich nichts. Und dann ist die Situation 30 Jahre später noch fast schwieriger. Die Römer unterdrücken das Land noch mehr. Es ist ein Leiden, man muss Abgaben machen. Und dann kommt Jesus und wirkt, es passieren Wunder. Und wieder kommt die Hoffnung auf, oh, ist er der Sohn von Gott? Wird er uns befreien von den Römern? Und Jesus stirbt am Kreuz und aufersteht. Und er, was ändert sich jetzt? Sind die Römer weg? Müssen sie keine Steuern mehr zahlen? Ist jetzt alles besser? Gibt es keine Krankheiten und kein Leid mehr? Jesus ist auch da, er ist da, er ist auferstanden, er lebt. Aber äußerlich, an den Umständen, hat sich nicht viel verändert. Okay, es sind einige Leute geheilt worden damals. Und die haben wirklich Wunder erlebt, Heilung erlebt, aber lange nicht alle. Aber auch hier wieder, innerlich, hat sich für viele vieles verändert. Und ich glaube, eins möchte uns auch in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt in die Weihnachtswoche hineingehen. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um unsere persönliche kleine Welt zu reparieren. Er ist nicht in erster Linie gekommen, um meine Probleme zu lösen. Und ich weiss, ich widerspreche jetzt fast ein bisschen dem, was der Matthias vor 14 Tagen hier gepredigt hat, wo er gesagt hat, wir dürfen in allem mit Jesus rechnen. Wir dürfen ihn einbeziehen in Entscheidungen, die wir treffen im Leben. Mit Jesus unterwegs sein. Mit ihm durch unsere Herausforderungen gehen. Nein, das stimmt. Wir dürfen mit Jesus rechnen. Wir dürfen mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Und manchmal passieren auch Wunder. Manchmal erleben wir Heilung. Manchmal greift Gott übernatürlich ein. Und wir sollen darum bitten und darauf hoffen. Aber Gott wird unsere Bitte nicht immer so erfüllen, wie wir uns das wünschen. Und wir haben kein Recht auf sein Handeln. Wenn er etwas tut in unserem Leben, wenn wir Zeugen werden von Wunder, wenn wir seine Stimme hören, dann ist das eine reine Gnade. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Jesus als unseren persönlichen Problemlöser sehen. Er soll heilen. Er soll schließlich meine Probleme lösen. Und ich merke, wie oft ich selber so beten. Hey Gott, Herr Kopfweh, könntest du schauen, dass es weggeht? Am Samstag, wenn wir ein Fest machen, könntest du vielleicht schauen, dass es nicht regnet? Wie oft bete ich doch so? Und natürlich, wenn man wirklich krank ist, schwer krank, Hoffnung auf Gesundheit, Hoffnung auf Wohlstand, Hoffnung auf Frieden, dass alles besser wird. Ich glaube, Jesus ist gekommen, weil er zwei Hoffnungen gebracht hat. Die erste Hoffnung, Jesus hat Versöhnung mit Gott gebracht. Uns ist es möglich, wieder mit Gott in Verbindung zu sein, mit ihm im Dialog zu sein, vor ihn zu kommen. Die Sünde, die uns trennt von dem heiligen Gott, hat er mit seinem Tod am Kreuz aus der Welt geschaffen. Nichts kann uns trennen von ihm. Es gibt eine Beziehung zu Gott. Im Johannes 14, 16 sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen Weg an dem Jesus vorbei. Es gibt keinen Weg an dieser Krippe und an dem Kreuz vorbei. Das ist der Weg, der frei ist, dass wir mit Gott wieder in Beziehung treten können. Und da ist nichts, was du dazu kannst beitragen. kein x-mal das Vater unser auswendig beten. Nicht 30 Minuten Bibel lesen pro Tag mindestens. Kein Abendmahl, kein Taufe, kein noch so frommer Lebenswandel. Es gibt nur ein stilles, demütiges an die Krippe treten und sagen, da bin ich, vergib mir. Das ist alles. Es gibt nichts mehr, was wir dazu beitragen können. Und ich glaube, das ist das, was so stark ist an dieser Weihnachtsbotschaft. Egal wie gross deine Not ist, egal wie gross dein Leiden ist, Gott ist mit dir da drin. Das Bild von der Krippe zeigt genau das. Gott kommt in die Situation hinein, in die Not, in den Stau. Und es gilt für Flüchtlinge, Kriegsopfer, Opfer von Gewalt, Menschen mit Krankheiten, physisch oder psychisch. Gott ist dir in dem Sinn ganz, ganz nah. Er ist selber ein leidender Gott. Er hat gelitten mit seinem Volk. Er hat gelitten, wo sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Er weiß, was das heisst. Und im bekannten Psalm 23 ist die Rede vom dunklen Tal. Wenn wir durchs dunkle Tal durch müssen. Und da steht nicht drin, wenn ich durchs dunkle Tal gehe, macht Gott den Scheinwerfer an. Oder er läuft mich raus und alles wird wieder hell. Was steht, wenn ich durchs dunkle Tal gehe? Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Weg geht immer noch durchs dunkle Tal. Aber Gott ist da. Gott ist an unserer Seite. Gott ist mit uns da drin. Das ist die eine Hoffnung, die er gebracht hat. Und die zweite Hoffnung ist die Perspektive über das Leben hinaus. Ja, es wird die Welt geben, wo alles wird besser sein. Wo es kein Leid mehr wird geben, wo es keine Tränen mehr gibt. Es wird die Welt geben. Aber das ist noch nicht hier. Und heute und jetzt. Das wird in der Zukunft sein. Johannes 11, 25, 26 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, ich habe das versucht, hier in einem Bild darzustellen. Mit der Geburt Jesu ist das Reich Gottes, vor allem mit Jesus Auferstehung, ist das Reich Gottes angebrochen, hier auf dieser Welt. Wir schmecken ein bisschen von diesem Reich Gottes. Es ist schon ein bisschen da. Wir dürfen manchmal Wunder erleben, wir dürfen Heiligen sehen. Aber es ist noch nicht vollständig. Vollständig wird es dann sein, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Und es ist die Zeit von dieser Spannung. Auf der einen Seite ist Gottes Reich schon da, wir können es schmecken. Und es ist aber noch nicht vollständig da. Wir sehen noch so viel Leid, so viele Sachen, die wir nicht verstehen, so viele Sachen, die nicht schön sind. Nicht, dass Gott nicht könnte handeln und eingreifen, auf keinen Fall. Aber es ist noch nicht Zeit. Das vollkommene Reich Gottes, das kommt noch. Ja, und wie sollen wir denn jetzt in diesem Spannungsfeld leben? Einerseits schmecken wir das Reich Gottes und doch ist es noch nicht voll da. Und die Frage hat man ja auch Jesus gestellt. Und Jesus hat im Lukas 10, 27 zur Antwort gegeben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, wie wir leben können in dieser Zeit. Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selber annehmen. Und wer das noch machen will, der kann gerne noch Jesaja 58, 1-9 und Matthäus 25, Verse 32 folgende mal durchlesen und miteinander vergleichen. Hier geht es bei einem Ort ums Gleiche. Gott pfeift auf die frommen Ritual. Es geht ihm nicht darum, wie fromm das wir leben. Früher, wie viele Opfer da in diesem Tempel sind geopfert worden. Oder heute, wie schön wir beten können, wie toll es wir hier haben am Sonntagmorgen miteinander. Und wie schön unser Gebäude aussieht und wie schön der Gesang tönt. Es geht nicht um das. Es geht um unser Herz. Was ist da innen? Wie leben wir? Wie gehen wir mit dem um? Um das geht es. Im Nächsten Jesus sehen und ihm so dienen. Das ist das, was Gott uns wünscht. Und so wie Gott nicht will, dass wir ihn nur lieben, weil er unser persönlicher Problemlöser ist. Ein 50er reinlassen und unten kommt das Go-Laut. Nein, das reicht heute auch nicht mehr. Aber unten kommt Schokostängel raus. So liebt er auch uns nicht, weil wir einfach nur lieb sind und schöne Sachen machen. Sondern es geht ihm immer um das Herz. Es geht ihm immer um unser Herz. Und es ist auch unsere Aufgabe, in dieser Zeit, wo Angst macht, wo Unsicherheit da ist, wo Leiden ist, einander beizustehen und miteinander auf Gott zu schauen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Es geht um dein Herz. Es geht nicht um die Umstände, um die Probleme, die du drin steckst. Nicht um das, was uns allen Angst machen will, was uns einnehmen will. Es geht darum, dass Gott dich sieht, dein Herz sieht und er deine Hoffnung ist. Es geht um den ganz intimen Moment von dir an dieser Krippe, zwischen dir und Gott. Und darum ist Jesus ganz besonders für dich eine grosse Hoffnung, die unter schwierigen Umständen leiden. Ganz besonders für dich. Und darum gilt das auch für uns. Wie damals für die Hirten. Zurück zu den Schafen. Zurück in den Alltag. Zurück in das schwierige Leben. Und Gott zu danken für alles, was wir gehört und gesehen haben. Eine Persönlichkeit, die mich sehr stark beeindruckt in diesem Zusammenhang, ist der Dietrich Bonhoeffer. Er hat aus meiner Sicht begriffen, was das heisst, aus Hoffnung zu leben. Er hat das verinnerlicht. Wo der Hitler an die Macht kam, er war Pfarrer in diesem Deutschland, war er von Anfang an besorgt, was da abgeht. Die Kirche hat sich teilweise diesen Vorgaben anpassen und er hat von Anfang an gewarnt und gesagt, passet auf. Das geht in eine falsche Richtung. Und kurz bevor es wirklich kritisch geworden ist, ist er noch einmal in die USA gereist. Er hat dort ein super Jobangebot gehabt. Er hätte dort hinten bleiben können und die Sache wäre für ihn gegessen gewesen. Aber er wusste, das ist nicht mein Platz. Mir braucht es in Deutschland. Und er ist, obwohl ihn niemand verstanden hat, er ist zurückgereist auf Deutschland, wo er gewusst hat, dass Gott etwas vorhat mit ihm dort. Er hat sich noch verlobt und ist kurz darauf aber verhaftet worden. Und er hat genau die Hoffnung in seinem Herz gehabt. Er hat gewusst, dass Gott ihn liebt. Dass Gott mit ihm geht durch das dunkle Tal. Und er hat gewusst, dass es eine Perspektive gibt, die über das Leben rausgeht. Das hat er gewusst. Und in dieser Hoffnung hat er sogar im Gefängnis seine Nächsten können lieben, ob es Gefängnisangestellte sind, oder Mitgefangene. Und er hat auch gewusst, dass mit Gott leben nicht heisst, von allem Schweren befreit sein. Er hat das gewusst. Er hat gewusst, das heisst auch mit Christus leiden. Und in dem, was von ihm überliefert ist, finden wir das Gebet, dass er frei kommt. Das kommt schon vor. Er betet darum, wenn es doch möglich ist, lass mich hier rauskommen. Aber es ist nie das zentrale Element von seinem Gebet. Es hat sich nie nur um das gedreht. Er hat gewusst, dass es auch gut ist, wenn es anders rauskommt. Und kurz bevor sie ihn geholt haben, oder bevor sie ihn geholt haben, hat er gesagt, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Und was immer enger geworden ist und er nicht gewusst hat, wie es jetzt weitergeht, hat er das bekannte Lied geschrieben, das Gedicht, wo beschreibt, was die Hoffnung für ihn ist. Und ich will jetzt das Lied nicht zusammen singen. Zilli tut die Melodie spielen. Und ich werde euch den Text einfach vorlesen. Ich tue noch einblenden. Und ich werde, dass ihr es einfach wirklich mitlesen und mal zuhört, was man in so einer hoffnungslosen Situation kann beten. Was für eine Kraft die Hoffnung ist. Und du darfst das für dich, in welcher hoffnungslosen Situation du auch bist, für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und nachher machen wir es so, ich höre dann auf mit Lesen und Silly wird noch ein paar Takt weiter Musik spielen und ihr seid einfach still vor Gott. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böse Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitten, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar und ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken. Und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Und wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was auch kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.